Hallo und einen wunderschönen guten Abend zu eurem absoluten Lieblingspodcast. Heute mit dabei beim Klangstoff-Duo. Einmal die wunderschöne, atemberaubende, geheimnisvolle und ich würde sagen mit der schönsten roten Haarpracht versehenen Dame der Podcast-Welt, Janina. Hallo.
Jetzt muss ich ja geheimnisvoll hier ins Mikrofon säuseln. Ja, vielen lieben Dank für diese tolle Einleitung mal wieder.
Und ich bin noch gar nicht fertig.
Du bist noch gar nicht fertig. Sorry, ich übergebe wieder.
Ich bin noch gar nicht fertig. Ich bin noch gar nicht fertig, weil das letzte Mal hast du es komplett alleine gemacht. Darum habe ich gedacht, ich unterstütze dich heute ein wenig mehr als sonst. Das heißt, ich nehme mich nicht komplett raus und schreie einfach im Hintergrund irgendwelche, weiß ich nicht, beleidigenden Dinge einfach in den Raum. Darum gib mir noch diese 30 Sekunden, bevor du dann halt wirklich den guten Content bringst. Aber ich möchte einfach wenigstens den Leuten das Gefühl vermitteln, dass ich ein bisschen präsenter bin. Also, ich wollte nur sagen, heute machen wir etwas ganz, 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 ganz Neues. Etwas, was noch nie ein Podcast vorher gemacht hat. Ein Gaming-Review.
Ein Gaming-Review in einem Gaming-Podcast.
Boah. Wow, absolut atemberaubend, nicht wahr? Und welches Spiel haben wir? Wir haben das Spiel Unicorn Overlord. Und was soll ich sagen? Ich glaube, unser Review wird den einen oder anderen nicht nur zu diesem Spiel dann irgendwie letztendlich bringen, sondern allgemein auch einfach sein Verständnis vom Gaming ändern, weil er merkt, bisher hat er einfach Videospiele nicht durch die richtige Brille gesehen. Wir setzen den Leuten die neue Brille an Bewertung auf. Wie bewertet man ein Spiel komplett, wirklich, wie sagt man so schön, objektiv?
Da hast du jetzt ja einiges hier versprochen, du.
Ich sag's dir, aber man muss ja mit Superlativen irgendwie prahlen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, okay, dann hau mal irgendwelche Hardfacts zu diesem Spiel raus und jetzt genug der süffisanten Art hier einfach. Ich hab's versucht, aber weißt du was, ganz im Ernst, ich kann es auch gar nicht die ganze Zeit durchhalten. Genug der Freude.
Man merkt auf jeden Fall, du hast Podcast-Entzug, ne? Also, dass du nicht dabei warst letzte Folge, das hat schon Federn gelassen.
Ja, wie lange ist das her? Wie lange ist das her, dass wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben? Gefühlt acht
schon
Monate.
So lang zum Glück nicht, aber genau, wir haben uns ja dazu entschlossen, das jetzt mal alle 14 Tage zu machen, um auch mal die Zeit und die Muße zu haben, in unserem hektischen Alltag, auch mal sowas hier zu machen, Reviews. Das ist nämlich eine echt schöne Sache. Das macht ja auch echt Spaß, aber man braucht ja auch ein bisschen Zeit dafür.
Ne? Man muss ja auch das Spiel spielen.
Richtig, ist von Vorteil, wenn man das Spiel dann auch gespielt hat. Und ja, das haben wir. Ja. Und ich sogar bis zum Ende und sogar 100%, Leute. Ich habe alle Erfolge. Ha, ich muss mal ein bisschen angeben. Tut mir leid.
Aber von welchem es gibt keine Achievements auf der Switch.
Ja, da könnte mal Nintendo ein bisschen nachlegen. Da gibt es dann Mario-Sterne oder irgendwelche Abzeichen.
Bei der Switch 2. Aber
Switch 2.
Um welches Spiel geht es denn überhaupt heute?
Genau, Unicorn Overlord. Wir haben uns jetzt auch mal bewusst ein bisschen nischigeres Game rausgesucht, weil sonst ist der Markt ja auch überflutet von Reviews und von Spielen und die einen oder anderen wissen schon bei den ganzen Spielen gar nicht mehr, was sie überhaupt spielen sollen. Und vielleicht, ich mag das ja auch, wenn man mal so ein bisschen andere Games bedient, wie Indie-Games zum Beispiel, so ein bisschen nischigere Geschichten, die man dann so für sich entdecken kann. So ein bisschen wie eine Schatzsuche, so ein bisschen nach Perlen graben. Das macht auch immer Spaß. Und vor allen Dingen, ist das dann auch nicht so überlaufen mit dem 10.000. 12. Review mit 100% Goll.
Hier gibt es nur 300 Reviews oder sowas.
Okay, um das jetzt abzukürzen, könnt ihr spielen. Nein, also wir haben uns natürlich ein bisschen was gedacht, wie wir das Ganze hier aufbauen wollen. Und zwar wollen wir natürlich auch noch eine Bewertung einfließen lassen. Wir machen das aber nicht nach Prozent, sondern wir machen das mit Eichhörnchen, wollte ich schon sagen. mit Einhörnern. Und zwar gibt's 5 Einhörner, sind die volle Punktzahl. Und da haben wir für uns jetzt da diese Skala mal überlegt. Und am Ende gibt's dann das Fazit, wie viel Einhörner wir dann für das Spiel vergeben. Und aber erstmal zu den harten Fakten quasi. wer steckt überhaupt hinter diesem Spiel mit diesem tollen Namen Unicorn Overlord und was man sich da überhaupt drunter vorstellen kann. Also zum einen, das Entwicklerstudio ist aus Osaka, ja, japanisches Studio Vanillaware. Essie, kennst du Vanillaware Games?
Aber natürlich kenne ich Vanillaware. Haben großartige Titel rausgebracht, die vor allem optisch immer sehr viel hergemacht haben. Über das Charakterdesign kann man sich in dem ein oder anderen Spiel bestimmt streiten. Aber wenn wir von Vanillaware sprechen, die haben jetzt vor einigen Jahren noch das großartige Spiel Certain Sentinels Aegis Rim rausgebracht. Aber ich glaube, am bekanntesten sind sie für Dragon's Crown.
Genau.
Weil halt auch einfach, ich glaube, jeder weiß halt um die, ich weiß, ich habe Dragon's Crown gespielt, aber die Charaktere kennt man. Die Charaktere, ja, ach was.
Dann bist du ja hier gar nicht aussagefähig, mein Lieber.
Aber ich hab Certain Sentinels Aegis Rim gespielt.
Das ist ja cool.
Und das
dass du das gespielt hast, weil das habe ich nicht gespielt.
Ja, das ist immer noch auf meiner Switch, das kam nämlich vor ein paar Jahren raus und ich habe mir das jetzt im Sale gekauft. Aber nein, die Spiele immer vereint, ist halt wirklich diese Anime-artige Hochglanz 2D-Optik. Du bewegst dich eigentlich immer auf 2D-Ebenen. Genau. Ist ja bei Unicorn Overlord ist es zum Teil ein bisschen anders, weil du diese isometrische 3D-Ansicht hast, aber dazu ja gleich erstmal mehr. Aber ja, Vanillaware die haben ein taktisches Rollenspiel, hatten die bisher noch gar nicht in dieser Art rausgebracht. Sentinels Aegis Rim war halt auch ähnlich, hat aber auch so einen sozialen Aspekt, sowas wie Persona. Und ansonsten waren die ja eher so, wie würde man Dragon's Crown jetzt bezeichnen? Hack and Slash?
Action, ja, genau. Roleplay, es ist ja so ein Multiplayer-Game so ein bisschen. Ne? Also man konnte es ja mit mehreren Spielern spielen und ja, so ein bisschen wie man es kennt jetzt auch bei den Ninja Turtles. Du suchst ja irgendeinen Charakter aus, bis zu 4 Spieler und schnetzelt sich dann oder kämpfst dich dann da durch die Welten, aber alles immer sehr schön kunstvoll in Szene gesetzt. Also das ist wirklich so eine, dieser Touch, diese Marke, du siehst es auf den ersten Blick, wenn es von Vanillaware ist. Es ist ja auch nicht immer so, also vieles, wenn man so an Anime denkt, ist ja so Einheitsbrei oder sieht halt irgendwie alles gleich aus. Aber die Spiele von Vanillaware haben immer noch so einen besonderen Touch. Ich meine, zum Teil hat man immer auch übelst überzeichnete Charaktere und, ne, aber auch so
schöne Hintergründe. Männer.
Ja, es ist
so
halt,
schön sind Männer nicht.
Und die Physik der Brüste ist auch immer die Wehen im Wind, wie was weiß ich was. Ja, also beim Atmen hüpfen die nochmal 5-mal um die Ecke. Aber wie auch immer, das ist halt so die Liebe zum Detail in diesen 2D-Grafik. Trotzdem, ja, aber du hast halt trotzdem, entweder weht irgendwie was im Hintergrund oder irgendein Haarsträhne noch. Oder du hast halt so Blätter im Hintergrund oder Bäume oder Blumenwiesen und irgendwas bewegt sich da immer noch im Hintergrund. Das ist sehr viel Liebe zum Detail. Und das erste Game von denen war Odin Sphere, was ich gespielt habe.
Mhm.
Und das ist mir auch noch in bleibender Erinnerung geblieben. Das war auch einfach sehr schön gemacht.
Ja, doch. Also ich glaube auch, dass die Optik das erste ist, was man meistens mit den Vanillaware-Spielen irgendwie verbindet.
Nichts
von Bedeutung. aber doch, vielleicht doch ein bisschen. Das Gameplay ist, glaube ich, immer so. Also, ist oftmals so ein bisschen zweitrangig. Es ist ja auch meistens so ein bisschen simpler, rudimentärer.
Ja. Ja, genau.
Also bei Certain Sentinels war es rudimentärer. Murasama hatten die doch damals auch auf der Wii rausgebracht, meine ich. Das war auch optisch unfassbar schön, war aber halt vom Gameplay her sehr by the numbers.
Hm.
Aber was auch gar nicht schlecht ist, weil, ich sag mal, die wissen trotzdem, was sie da auch gameplay-technisch irgendwie auf die Beine stellen müssen, um gutes Spielerlebnis zu erzeugen.
Ja.
Aber mir macht Vanillaware Spaß oder die Spiele machen mir Spaß und
das ist einfach immer so ein optischer Augenschmaus. Also einfach so Spiele, ja, die jetzt nicht tiefgreifende Spielemechanik haben. Und von der Story meistens auch so ein bisschen einfach gehalten, sagen wir mal so. Aber es ist einfach, du guckst es dir gerne an. Es ist wie so ein schönes Bilderbuch, Artwork, wie auch immer, wo man so ein bisschen mit eintaucht. So verträumt halt ist es auch ja, sehr. Ne? Genau.
Das passt da sehr gut.
Genau. Und ja, da noch ein Fact zu. Ich weiß nicht, ob ihr den George Kamitani Kapamatari Kamuradi, nein, er heißt George, ne? George Kamitani hat das Studio 2002 gegründet. Und der war ursprünglich Grafiker bei Capcom und ist so in die Spielebranche eingestiegen. Dann sein eigenes Studio gegründet. Und ja, ist seitdem halt bekannt für diese etwas nischigeren Games, sagen wir mal so. Und eigentlich sind sie auch immer nur auf der PlayStation erschienen. Ne? Und okay. Onyx 4 war auf der PS4, meine ich, ne? Oder war es PS3?
PS3,
ne? Genau. PlayStation hat mir auch immer am Start, deswegen bin ich damit dann auch noch in Berührung gekommen, wegen dem Spiel auch hauptsächlich. Und genau, aber jetzt Odins 4. Unicorn Overlord ist jetzt tatsächlich auch für alle Plattformen erhältlich. Für die Nintendo Switch, für die PlayStation 4 und 5 und auch für die Xbox.
Das will mal was heißen.
Ne, und ja, ich habe es natürlich auf der Xbox gespielt und natürlich. Du auf der Switch.
Ja.
Ne, da ist natürlich mal interessant zu sehen, ob es da auch gravierende Unterschiede gibt.
Das werden wir vielleicht innerhalb dieses Reviews herausfinden.
Vielleicht. Also, ich habe das auf der Xbox Series X gespielt. Ein Game, wofür man natürlich Next-Gen-Konsolen braucht. Nein. Letztendlich
ist die Switch auch.
Ja, genau. Und vielleicht noch, wann es erschienen ist, 8. März 2024. Also gar nicht so lange her, ne? Wir haben's ich habe jetzt gebraucht zum Durchspielen. Ja, ich habe um die 65 Stunden da jetzt so rein investiert, also das mal zum Umfang, ne? Mal vorgegriffen.
Aber auch dann 100% muss man sagen.
Aber auch auf 100%, also genau.
Ne? Also von so her brauchst du so 25 bis 30 Stunden.
Ja, genau, je nachdem wie intensiv man das dann letztendlich auch spielen will oder wie schnell man da durchrusht.
Es ist auf jeden Fall nicht so ein Monster. Es ist nicht so ein Monster wie viele andere taktische Rollenspiele, die halt auch einfach unfassbar endlos gezogen werden. Zum Beispiel Final Fantasy. Ich wollte Fire Emblem sagen und ich dachte an Final Fantasy Tactics und rauskam Final Fantasy.
Fire Emblem
Three Houses zum Beispiel dauert ja irgendwie gefühlt für einen Durchgang 80 Stunden. Das musst du dreimal durchspielen, um dann schlussendlich das Finale zu erreichen.
Ja.
Und das hat das Spiel halt nicht. Und das finde ich halt auch sehr, sehr angenehm. Aber egal, wir driften schon wieder ab. Es tut mir leid.
Das war zu den einleitenden Fakten. Publisher Atlus.
Ja. So. Publisher Atlus. Ah ja. Vertrieben aber von Sega.
Die auch Persona vertreiben, genau.
Sega weltweit.
Genau.
Atlus richtig. Japan.
Richtig. Kommen wir mal.
Ich habe Wikipedia auswendig gelernt.
Aber echt. Wolltest du noch was ergänzen zu den harten Zahlen, Daten, Fakten? Sonst gehen wir mal
Zu den harten Fakten.
gehen wir mal in die Einleitung rein des Spiels.
Wichtig oder interessant, ein interessanter Fakt an diesem Spiel wäre noch, 2014 wurde mit der Entwicklung damals schon begonnen. Und das war scheinbar so ein Prestigeprojekt von dem Director von dem Spiel. Und der hatte halt 2014 hat er schon damals das, wurde das gegreenlighted. Und die Entwicklung hat damals begonnen und tatsächlich hat die Entwicklung auch wirklich 10 Jahre in Anspruch genommen. Also das war jetzt,
okay.
Ich würde jetzt mal sagen, scheinbar schon ein Development Hell, so ein wenig, aber nicht, weil die mit der Entwicklung nicht vorangekommen sind als solche, sondern weil die anderen Projekte wirklich immer wieder vorgeschoben wurden. Aber seit 2014 aktiv in Entwicklung gewesen. Also das muss man auch sagen, dass das Spiel jetzt rausgekommen ist in seiner Form, wie wir es jetzt haben, grafisch so opulent ist und dann halt aber auch noch grundsätzlich einfach nur großartig ist für ein Spiel, was so lange in Entwicklung ist, ist nicht selbstverständlich, weil man sich da natürlich oftmals drin dann irgendwo während der Entwicklung verliert und nicht mehr so richtig den ursprünglich geplanten Weg geht. Und genau. Das merkst du im Spiel gar nicht an.
Nee, von daher, die haben das echt solide abgeliefert. Keine Bugs hatte ich jetzt. Ich hatte nichts, was jetzt nachgepatcht werden müsste. Also von so, es ist ein wirklich fertiges Spiel erschienen, was man durchweg spielen kann. Das ist ja, muss man ja mal erwähnen, lobend schon, ne?
Und es wirkt auch nicht veraltet. Du hast nicht das Gefühl, als wäre das halt irgendwie, wäre das mal lieber 2016 oder sowas rausgekommen, weil sich seitdem das Genre so weiterentwickelt hat. Abgesehen davon.
Es liegt ja auch ein bisschen daran, dass die Grafik so zeitlos schon ist, ne? Mit dem Stil.
Und weil es halt auch vom Gameplay her auch mal wirklich einen ganz anderen Ansatz überhaupt fährt.
Ja. So grundsätzlich vom Genre ist es ja ein taktisches Fantasy-Strategiespiel, ne? So kann man es in etwa betiteln.
Absolut, das ist die einfachste Bezeichnung dafür, ja.
Und eigentlich bin ich auch, also ich muss sagen, Strategiespiele sind nicht meins. Also eigentlich ist das so ein Genre, was ich höchst seltenst mal spiele. Ich glaube, ich habe Halo War, wie heißt denn jetzt Halo War 1 und 2?
Halo Wars.
Ne? Ja, Halo Wars, genau. Die habe ich auch noch mal ganz gerne gespielt. Aber ansonsten bin ich ja eigentlich raus. Und trotzdem hat mich das echt gefesselt. Also ich hatte ja angefangen, noch ein paar Spiele parallel gespielt. Und dann war ich irgendwann so reingesuchtet. Und dann habe ich es ja jetzt wirklich so die Wochen hintereinander weg dann da durchgezogen. Also das schafft auch nicht jedes Spiel, muss man mal sagen. Und auch, wie gesagt, Strategiespiel ist eigentlich nicht so meins. Aber trotzdem hatte ich da Spaß mit. Also auch für alle, die von vornherein sagen, nee, mag ich jetzt nicht so das Genre, sollten sich trotzdem was mal angucken. Man weil kann sich auch halt mal positiv überraschen lassen.
Ja, weil es aber auch halt deutlich einsteigerfreundlicher ist.
Genau, als, es ist wirklich sehr einsteigerfreundlich.
Als zum Beispiel Fire Emblem. Weil, weil das erzählen wir gleich. Weil ich würde sagen, bevor wir jetzt irgendwie ins Gameplay reinstarten, können wir mal so ein bisschen was zu der Story erzählen.
Genau,
was,
also die
was
Story.
Was weißt du von der Story?
Die Story ist, man muss sagen, sehr klischeehaft. Ich habe schon erwähnt, bei Vanillaware ist jetzt Storytelling nicht auf Platz 1.
Oh, aber 13 Sentinels ist da wirklich anders.
Okay.
Hat eine sehr geile Story.
Und dann nehme ich das
auch
zurück.
Dafür wird es auch gepriesen.
Ja, okay. Dann haben sie da mal, weil hier ist es wieder so sehr, ja, also wenn man jetzt mal die Einleitung reingeht, es gab eine Revolte eines ehemaligen Kommandanten namens Valmore, die Mutter in der Epoche Königin von Cornia wird von ihm getötet und ihr kleiner Sohnemann, der Kronprinz, wird dann von ihr noch vorher in gute Händen des Ritters des Hofes begeben, der ihn dann bitte aufziehen mag und gut behütet und ganz weit weg irgendwo verpackt. Und dann stirbt die Königin und der Kronprinz wird dann im Exil von diesem Ritter großgezogen. Natürlich wird ihm das Kämpfen beigebracht und alles, was er wissen muss. Und 10 Jahre später ist er dann dabei, um sich nach und nach eine Befreiungsarmee aufzubauen, weil natürlich das gesamte Land von diesem bösen Kommandanten ins Verderben gebracht wurde und die ganzen ehemals, wie soll man sagen,
loyalen Staatsdiener
sind jetzt von ihm manipuliert worden und gehorchen nur noch ihn. Und ja, der Prinz muss jetzt natürlich sich da das nach und nach zurückerobern, um dann wieder seinen rechtmäßigen Platz als König einzunehmen. Also das ist ja, denke ich mal,
Simba!
So eine Story. Ja, ich glaube, das ist so eine Story, die ist jetzt nicht so, dass man die noch nie in irgendeiner Art und Weise so.
Nein, das ist auf jeden Fall total by the numbers. Auch die Charaktere als solche. Du hast halt keine Ahnung, den treuen Weggefährten, der schon der Königsmutter dann irgendwie, keine Ahnung, gedient hat und der geht natürlich seiner Pflicht nach. Der ist halt so der stattliche Gentleman-Ritter, der feudale Ritter in der silbernen Rüstung, der dann den Jungen aufzieht, als wäre er sein eigen, der aber noch irgendwo ein, zwei Geheimnisse hat. Dann halt, weiß ich nicht, irgendwie eine vorwitzige Freundin, ein vorwitziger Kollege, die mit ihm dann da unterwegs sind. Es gibt ja auch eine Vielzahl an Charakteren. Und die sind halt auch alle per se jetzt nicht schlecht geschrieben und auch, wie heißt
aber
der?
Aber halt Klischee, ne?
Es ist
übelstes
halt
Klischee.
Es ist halt übelstes Klischee. Also sag ich mal, wenn du schon mal einmal irgendwie, oder wenn du 2, 3 Fantasy-Filme gesehen hast und 2, 3 Fantasy-Bücher gelesen hast, und vor allem zwei, drei Fantasy-Animes gesehen hast, dann kennst du
also
jeden.
Also es wird
Charakter
dich jetzt nicht überraschen. Und genau, die Charaktere, also ich finde schön, dass die für alle über 50, 63 oder wie auch immer Charaktere man da findet am Ende. Jeder hat so eine kleine Background-Story und ne, alle haben da so ein bisschen ihren Charakter, das ist ja schön und gut, aber das ist jetzt nicht, wo du sagst, so der wächst mir jetzt besonders ans Herz oder da sind jetzt voll die Twists und voll, also
ein paar sind mir ans Herz gewachsen.
Du hast halt, genau, diese Klischee-Charaktere, die Priesterin, die aussieht wie ein kleines Mädchen mit mega Hupen, die im Wind wehen. dann hast du natürlich die Elfenkrieger, die dann in Werwölfe in Hotpants, das fand ich auch so, dachte ich mir, okay, da wird auch jeder Fetisch bedient an der Stelle, also alle, die auf Furies stehen. Also du hast dann so die Tierwesen und wie gesagt Werwölfe, die dann da so in Schottenrock und Hotpants ihren also da dachte ich mir so, geil, was gucke ich mir jetzt gerade hier eigentlich an?
Und dann du hast einfach nur gedacht, geil, Punkt.
Und dann diese zierlichen Feenkriegerinnen und dann sind da diese, ich glaube, so Feenfechter und die sind dann auf einmal in so einem Lack- und Leder-Strapsen-Outfit, wo du dir dann auch so denkst, so,
ja, also bei einigen, und vor allem, das entwickelt sich erst mit der Zeit. Also du kommst am Anfang und denkst so, boah, hat sich ja Vanillaware aber zurückgehalten.
Genau.
Hier, da, ein oder andere, natürlich, und die Männer natürlich auch alle muskelbepackt und die Rüstung noch größer, wo du so denkst, Alter, der Mann muss mindestens 400 Kilo an Rüstung mit sich tragen. aber ist auf jeden Fall, für die Story muss man es nicht unbedingt spielen.
Nein,
aber wir wollen auch trotzdem nicht spoilern, weil es gibt ja doch hier und da mal kleinere Wendungen, die du wirst nicht, dein Kopf wird nicht explodieren, weil du denkst,
richtig.
So, also das, damit habe ich nie gerechnet.
Aber das ist ja
gerechnet.
Auch echt
der
mal.
Der Affe ist sein Bruder.
Aber es ist halt auch echt einfach mal angenehm, wenn du auch mal ein Spiel hast, was dich nicht komplett immer direkt überfordert. Also von so her wirklich einfach mal zum Abschalten und Durchspielen ist das ja auch mal ganz nice. Muss ja nicht jede Story mega deep sein, ne? Aber nur damit man nicht die falschen Erwartungen hat. Und natürlich, was ich noch erwähnen wollte, dieser Kronprinz, natürlich hat er auch magische Zauberkräfte, ne? Nein,
natürlich.
Er hat einen magischen Ring, einen Einhornring, deswegen Unicorn.
Ja.
Und dieser Einhornring hat die Macht, die fehlgeleiteten treuen ehemals Diener, die von dem bösen Lord dann verzaubert wurden, wieder zu reinigen, zu läutern, dass sie dann wieder bei klarem Verstand sind und dann schließen sich natürlich dem Prinz an. Also er hat also einen Einhornring mit Zauberkraft. Das erinnert mich irgendwie
natürlich
an irgendwas.
Captain Planet. Hier Feuer, Wind, Wasser, Erde. Und dann Captain Planet, Held der Erde. Und der kann halt einfach ein Unicorn dann halt einfach damit reden.
Ich weiß immer noch nicht, wie die auf Unicorn kamen, aber gut, ja.
Die haben, also du weißt ja, wie Japaner teilweise sind. Wahrscheinlich gehen die davon aus, dass es vielleicht früher wirklich Einhörner in Europa gegeben hat. Und dass das halt einfach zu so einem Fantasy-Setting passt.
Ja, genau.
Aber ich habe letztens ein Meme gesehen, da sahst du halt ein Bild und dann hat ein Typ geschrieben, so, ey, hör mal, hier gibt es einfach ein Pferd mit einem ganz langen Hals und sie ist gefleckt wie eine Kuh und du willst mir sagen, Giraffen existieren in der Natur und das ist total unwirklich, dass es ein Pferd mit einem Horn gibt. Stimmt.
<Ja. lacht>
Wenn du so darüber nachdenkst.
Ja.
Oh,
So viel zu der Story. Aber dann können wir in dem Zuge ja schon sagen, wir sind ja schon auf den Punkt Story auch mit rein, so ein bisschen fließend von der Einleitung in die Story. Also wir haben festgehalten, ja, Story ist seicht, sie ist klischeehaft. Ich finde, sie ist trotzdem ja auch abwechslungsreich halt durch die ganzen Charaktere, die man da trifft im Laufe der Geschichte. Ne, du hast halt wirklich
unterhaltsam.
Das ist unterhaltsam. Was würdest du so overall, wie viel Einhörner würdest du geben?
3 von 5.
Ey, genau das habe ich auch.
Ja, weil grundsätzlich halt unterhaltsam, nichts Besonderes, aber es reicht immer, um dich mitzunehmen. Es reicht halt dir und das ist halt auch einfach vollkommen in Ordnung.
Ja, ich gebe auch 3 von 5 Einhörnern.
3 von 5 Einhörner.
Guck mal, da sind wir uns auch schon mal einig. Dann geht's rüber zum Thema Gameplay. Da waren wir ja vorhin auch schon so ein bisschen abgebogen. Vielleicht mal kurz, damit man sich das vorstellen kann. Also man hat diese so eine Karte. Ne? Man hat ja verschiedene Länder, die man am Ende ja befreien muss. Also es gibt 5 Länder. Man startet in Cornia. Das ist ja das eigene Königreich, was man zurückerobern muss. Und in Cornia gibt es da natürlich dann den Endboss, den bösen Lord. Den kann man natürlich erst mit Level 40 dann gegen Ende besiegen. Der ist in der Mitte von der Karte. Also geht man erstmal ein bisschen außen rum, befreit da erstmal so gewisse Stationen. Und dann hat man Drakenheim. Das ist dann eher sowas, wie man es schon vermutet, eher so eine Wüstenlandschaft, sehr gebirgig. Da gibt es dann auch natürlich Drachen, Windwürmer. Dann kommen wir zu Elheim. Das ist dann natürlich dann das Elfenland mit ganz viel Natur und Zauberbaum, so wie man es kennt. Dann gibt's Bastorias, wo die Werwölfe in Hotpants rumlaufen. Ja, das ist dann so die Eiswelt, Schneewüste, Eis. Und da gibt's dann auch Bären, Wehrbären und Wehreulen oder was ist Eulen, Bären, Füchse und Wölfe in Hotpants. Ja, da gibt's dann diese Tiere. Und zum Schluss gibt's noch Falbion. Das ist dann ein Land, wo dann die Engel rumflattern und was dann so sehr himmlisch und göttlich ist. So, das sind so die Ländereien. Und da muss man halt so langsam alles zurückerobern. Du hast es schon gesagt, einsteigerfreundlich, finde ich absolut. Man wird nicht komplett überfordert mit 10.000 Tutorials und man kann es halt echt spielen. Also ich habe es auf easy gespielt, ne? Normalen Modus.
Ja, ich habe es auch
vorspulen,
auf normal.
Also du kannst halt echt auch, was ich ganz gut finde, du kannst vorspulen, also dass die Kämpfe grundsätzlich schneller einfach ablaufen.
Ja, ich hatte es auch auf höchste Geschwindigkeit.
Dann ist auch so, du kannst natürlich nicht einzelne Attacken auswählen. Also es wird alles es läuft vollautomatisch. Das heißt, du kannst im Vorfeld im Menü gewisse Einstellungen vornehmen. Die Charaktere leveln auf, schalten Fähigkeiten frei. Du kannst auswählen, wann diese Fähigkeit ausgelöst wird, bei welchen Gegnern. Also du kannst, wenn du willst, ja da wirklich da reinsteigen und sagen, diese Attacke möchte ich nur bei Gegnern mit Rüstung ab so und so viel Schadenswert und oder du kannst auch einfach automatisch lassen und der spuckt dir das Beste raus. Ne? Das ist ganz angenehme Komfort.
Genau. Also, du hast ja quasi dann eine kleine, du läufst über eine Oberweltkarte und genau. Auf dieser Oberweltkarte hast du halt quasi, du hast deine Ortschaften und hast aber auch dein, du hast Gegner und du bist selbst auch dort mit deinen Truppen dann irgendwie bist du dort ansässig. Und jede Truppe, die du dort siehst, beinhaltet quasi halt eine gewisse Anzahl an kampffähigen Einheiten. Die bestehen halt aus verschiedenen Truppeneinheiten, die wiederum dann halt verschiedene Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel sind sie beritten, haben Speer, ja. Haben Schwert, Magie etc. pp. Und du kannst sie quasi auf so einer, in deinem Menü siehst du halt deine Gruppe und du kannst sie dann halt auch, du kannst sie positionieren.
Wie so ein kleines Schachbrett sieht das aus.
Ja. Genau. Und anhand diesen Positionen kannst du auch die taktischen Möglichkeiten deiner Einheiten so ein bisschen so kombinieren, verbessern, verändern, dass zum Beispiel Leute, die im Hintergrund sind, greifen zum Beispiel, wie war das nochmal, die greifen zum Beispiel, oder beziehungsweise die können nicht so leicht angegriffen werden, genau. Wenn die hinter einer anderen Figur stehen oder sowas.
Richtig, ja.
Und so kannst du halt zum Beispiel Charaktere, die halt relativ wenig Verteidigungswert haben, kannst du dann halt so zum Beispiel hinter einem großen Ritter mit einer großen Rüstung irgendwie stellen. Und damit kannst du so ein bisschen spielen, weil halt in den Kämpfen selbst, wenn du dich halt dann wenn du quasi deine kompletten Einheiten so ein bisschen konfiguriert hast, gehst du dann raus in deine Oberwelt, lässt du dir dann quasi von A nach B laufen und die brauchen dann auch dabei Bewegungspunkte, das heißt, sie können sich nicht unendlich.
Ausdauer haben sie,
aus,
ne?
Ausdauer ist das. Können halt nicht einfach permanent die ganze Zeit frei in der Gegend rumlaufen, so wie sie möchten, sondern diese Ausdauerpunkte musst du ein bisschen beachten. Ansonsten muss sich die Einheit irgendwie ausruhen und wenn dann der Gegner angreift, sind sie halt im Nachteil. Und
du hast immer so eine Hauptbasis, die du quasi einnehmen musst und dann gibt's so kleinere Basen und die kannst du dann auch vorher einnehmen. Von da kannst du dann wieder dich entweder mit einer Einheit ausruhen oder andere Einheiten ins Spielbrett, sag ich mal, reinberufen und guckst dann, welche Gegnereinheiten, also du hast zum Beispiel auch fliegende Gegnereinheiten, dann brauchst du mehr so eine Einheit, die Speere hat oder Pfeil und Bogen, und so kannst du dann taktisch das dann auswählen. Ne, genau, hast auch natürlich verschiedene Items, die du aus, also es gibt noch zig Items, die du verwenden kannst, um Ausdauer wiederherzustellen, um Gesundheit wiederherzustellen oder die sogenannten Bravourpunkte, weil immer wenn du eine Aktion erfolgreich durchführst, sei es jetzt eine kleine Basis einnehmen, Gegnereinheit plätten, sammelst du Bravourpunkte bis zu 10, dann ist die Leiste voll und dann kannst du nochmal so Special-Fähigkeiten auswählen, die jeder Charakter dann hat. Ne? Sei es jetzt Charaktere wiederbeleben, toller Angriff, wie auch immer. Da gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten. Also es ist aber trotzdem, wie gesagt, einsteigerfreundlich, man lernt es. Und wenn du möchtest, kannst du dich da noch intensiver mit befassen. Oder was ich auch super angenehm fand am Ende, also am Anfang habe ich mir noch jede Kampfsequenz natürlich angeguckt. Macht ja auch Spaß, die Charaktere da in Bewegung zu sehen. Aber irgendwann, wenn du auch nur noch am Leveln bist, gibt's halt diese Funktion, dass du die Kämpfe einfach komplett überspringen kannst. Ne, dann drückst du einfach eine Taste und der wird dir im Vorfeld, zeigt er dir schon an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du erfolgreich bist, ne, und ja, dann klickst du das einfach durch und überspringst das und dann hast du halt direkt, ja.
Und das ist ja auch das Besondere schlussendlich an dem Gameplay, und zwar, du hast alles eingestellt, du hast deine Charaktere aufgelevelt und entsprechend dann der Gegnerhorden auf der Map quasi angepasst, und wenn du dann mit deiner Truppe auf eine gegnerische Truppe triffst, machst du ja nichts mehr. Ab dem Zeitpunkt läuft alles voll automatisiert ab. Das heißt, du musst im Vorfeld musst du halt taktisch agieren. Und das ist auch so der Unterschied zu den anderen Titeln, wie zum Beispiel Fire Emblem, wo du im Vorfeld auch taktisch irgendwie klug alles auswerten musst. Wenn du dann allerdings auf einen Gegner triffst, musst du dann halt immer noch irgendwie, sag ich mal, die korrekte Waffe auswählen, im Vorfeld dann den korrekten Speer, was auch immer. Da läuft dann natürlich der eigentliche Kampf dann auch nochmal automatisiert ab. Das heißt, wie die Gegner aufeinander einkloppen. Aber ich sag mal, bei Unicorn Overlord ist dann halt nochmal anders, weil da wird wirklich, da musst du gar nichts machen. Die Gegner treffen aufeinander, man sieht einen Bildschirm, die prügeln aufeinander ein. Und so wie es im Vorfeld schon angekündigt wird, ist auch das ist schon das Schlussergebnis. Das heißt, du siehst halt, siehst zwei Leisten und du siehst halt, wie viel Schaden wirst du bei dem Gegner machen und wie viel Schaden macht der Gegner bei dir. Und dann siehst du halt schon im Vorfeld, wird dieser Kampf für dich gut ausgehen oder nicht. Und das macht für mich das Einsteigerfreundlich aus. Du kannst halt im Vorfeld schon, also es wird halt keine Überraschung geben. Du bist halt nicht plötzlich irgendwie, du schlägst fünfmal daneben, obwohl du vorher gedacht hast, mein Team ist doch viel besser. Das ist auch
effektiv und Zeitersparnis an der Stelle, ne? Wo du dann auch sagst, okay, du kannst jetzt wirklich davor gehen und siehst dann direkt, bist du erfolgreich oder nicht. Ja, okay, dann levelst du nochmal auf. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt den Game-Over-Screen siehst, ist gegen null. Weil du halt wirklich vorab immer planen kannst und dich dann auch noch mal wiederbeleben kannst mit, was du dann so sammelst in der Welt. Also von so her, ich habe da noch nicht einmal kompletten Game-Over-Screen gesehen. Und
ich auch nicht.
Das lässt sich halt, dadurch, dass es sich so flüssig spielt, merkte ich halt auch selber, dass mich das dann irgendwie so fesselt. Weil du dann wirklich, okay, jetzt willst du dann noch das Land da befreien, jetzt willst du wissen, wie es weitergeht. Und dann rushst du so ein bisschen, in Anführungszeichen, dann da durch. Das macht's eigentlich ganz angenehm.
Also von so her. Das Rollenspiel ist sehr, sehr flott. Das erklärt aber dadurch reduziert sich auch, obwohl du relativ viele Kämpfe hast, reduziert sich aber auch dadurch die Spielzeit halt auch enorm. Ja. Weil, wie gesagt, Final Fantasy. Fire Emblem. Meine verfickte Fresse. Fire Emblem. Da dauern die Kämpfe halt teilweise sehr, sehr lange. Und auf so einem Kampfbildschirm bist du auch mal teilweise 3-4 Stunden.
Ja, das macht zäh dann.
Und wenn du dann krepierst, und da läufst du wirklich Gefahr, durch eine taktische Fehlentscheidung zu krepieren, und dann ist Ende. Und im schlimmsten Fall musst du wieder
von vorne machen alles.
Genau, oder wenn du Gegner verlierst, wenn du halt mit Permadeath spielst, ist dein Charakter halt tot. Und der kommt halt nie mehr wieder. Und sowas hast du ja zum Glück nicht. Ja. Von dem her, ich sag mal, ich würde, das würde ich wirklich jedem empfehlen, der so mit diesen, mit den Strategie-RPGs und so mal anfangen möchte, um zu gucken, ist das überhaupt irgendwie was für mich? Macht das überhaupt irgendwie andersweise Spaß? Aber diese Geschwindigkeit, die macht es halt schön, die macht es halt Die macht es schnell, die macht es relativ simpel und trotzdem hast du, wie du schon gesagt hast, diese Möglichkeit von einem relativ komplexen Kampfsystem, in das du dich reinfuchsen kannst, wenn du es möchtest. Aber du kannst das Spiel auch durchspielen, ohne das zu, das wirklich zu 100% nutzen zu müssen. Und diese Gratwanderung haben die wirklich, wirklich geil hinbekommen.
Hm. Essi, deine Wertung für Gameplay?
4,5.
Ja, wir haben ja, stimmt, wir haben eingangs sich erwähnt, wir können auch halbe Einhörner machen, ne?
Ach so, ja, natürlich. Aber
ja, also 4,5, würdest du sagen.
Ja, 4,5 von 61 Einhörnern. Ich habe für die Kategorie habe ich alles geändert. Nein, 4,5 von 5.
Ich gebe 4 von 5.
Nur 4?
Ja, 4 von 5. Also ich finde, wie gesagt, es spielt sich flüssig, ist einsteigerfreundlich, alles gut, aber ja, es ist
Du bist harsch.
Ja, also, ja, für 5 von 5, da fehlt dann noch dann, dass man wirklich auch noch so ein bisschen mehr, oder hätte man noch ein bisschen mehr was, dass man da was eingreifen kann irgendwie in den Kämpfen selber oder dass man da irgendwie noch ein bisschen, hätte noch ein bisschen was on top sein können, auch in den Abläufen von den Kämpfen dann am Ende, wird's halt irgendwann dann doch auch, ist es dann halt so Schema F manchmal dann einfach,
ja,
noch, ne? Was es, man so es, abläuft. Also von so her.
Irgendwann läuft es sich halt aus, aber auch das haben die bedacht, weil wäre das ein 80-Stunden-Spiel,
ja,
würde das Gameplay tatsächlich dann da nicht mithalten können. Es ist kein Xenoblade Chronicles 3, wo du nach 100 Stunden immer noch denkst, so meine Güte, ist das Kampfsystem eine Wonne.
Ja, genau. Ja.
Xenoblade Chronicles Wonne. 3 machen wir bei einem Retro-Review irgendwann mal.
Genau. So, kommen wir mal zur nächsten Kategorie Audio und Grafik.
Ja, da müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen, was?
Also was ich auf jeden Fall erstmal noch vorab erwähnen möchte, lobend, ist die Vertonung. Also die fand ich echt gut, weil die haben wirklich alles vertont.
Die möchtest du vorab erwähnen, wenn wir über Audio und Grafik sprechen?
Ich möchte, bevor du was sagst, möchte ich das vorab noch mal lobend erwähnen.
Das macht Sinn.
So, bevor du eingreifst und schwadronierst, erzähle ich jetzt immer, was mir am besten gefallen hat. Die Vertonung tatsächlich. Du hast, jeder Charakter spricht seine eigenen Rollen, jeder Dialog ist vertont. Ja, das muss man auch mal lobend erwähnen. Wie oft hast du denn bitte Spiele, wo die Dialoge da vor sich hin scrollen und du hörst gar nichts oder so ein Link, der nur hi-ha-ho macht? Also von so her, da hast du wirklich mal alles vertont und auch wirklich gut vertont. Ich meine, es gibt, glaube ich, nur die englische Synchro, also eine deutsche gibt es auch gar nicht. Und Japanisch. Ich habe jetzt die englische gehabt.
Ich auch.
Die hat mir sehr gefallen, passt zur Stimmung und ich sag mal, ja, so der musikalisches Soundtrack. Ich glaube, bei so einer Art von Spiel ist es wichtig, dass dich das nicht nervt irgendwann, die Musik. Und das ist da gelungen. Also es ist halt, irgendwie spielt immer so dieselbe Musik ab, aber in den einzelnen Ländern gibt es natürlich Unterschiede und es nervt nicht. Es ist, du spielst das halt stundenlang so hintereinander weg und die Musik war nicht einmal, dass sie mich genervt hätte oder irgendwie. Also von so her.
Ich muss auch sagen, der Score war tatsächlich sehr, sehr zurückhaltend insgesamt. Ja, es gab ein paar schönere Tracks und so weiter, so die Overworld-Themes teilweise haben mir ganz gut gefallen. War aber auch kaum was dabei, was wirklich im Ohr geblieben ist. Gerade weil jetzt, sag ich mal, da sind halt auch so richtige Heavy-Hitter jetzt in den letzten Jahren gewesen von Spielen, die so einen brillanten Soundtrack hatten, dass wenn der Soundtrack halt einfach nur in Anführungsstrichen gut ist, ja, dann ich vergleiche leider immer sehr schnell, denke so, boah, da würde ein anderer Komponist hätte da wahrscheinlich noch was viel Epischeres gezaubert oder etwas mit, wo die Umgebung quasi sich in der Musik dann halt irgendwie widerspiegelt. Das haben die nicht ganz so gut hinbekommen. Ich stimme dir zu, was die Vertonung anbelangt. Die Synchronsprecher machen alle einen tollen Job. Alles auch da wieder sehr by the numbers anime-mäßig. Das heißt, die haben von ihrer Redensart her, von ihrer Art zu sprechen, klingt es alles so, als würden sie halt Anime-Charaktere vertonen. Das ist so das Overacting in der Stimme, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie ich es sonst anders bezeichnen würde.
Fandest du? Das fand ich tatsächlich gar nicht.
Ja, also ich fand es klang halt so
angenehm.
Also. Es klang eigentlich nicht so, also es klang halt wie Animes der letzten 20 Jahre aus Amerika, wenn sie da vertont wurden. Was nicht schlecht ist. Es war halt wirklich sehr, sehr gut. Es war jetzt nicht atemberaubend. Es war keine The Last of Us Performance. Aber sie war halt auch einfach dem Genre komplett entsprechend. Und hochwertig, qualitativ gut. Ja. Nichts unfassbar Besonderes. Im Gegensatz, muss ich sagen, zu der Grafik. Die fand ich extrem schön. Also jede Szenarie, jeder Charakter, ich fand alles sehr, sehr schön. In der ersten Instanz habe ich gedacht so, hat ein bisschen was von KI-gerenderten Figuren, weil es wirkte erst so ein bisschen detailarm. Aber ich finde, dass irgendwann habe ich gemerkt, so nee, das war, die haben das auch ganz bewusst so gemacht, damit es halt irgendwie nicht so alles so mit unfassbar vielen Details so ineinander reinfließt. Und wenn gerade viele Charaktere auf dem Bildschirm sind, dass es einfach nur wie ein undurchdringbares Mosaik an kleinen Details aussieht, sondern die haben da schon mehr großflächige Figuren und mit großflächigen, relativ teilweise detailarmen Rüstungen oder sowas, verhältnismäßig detailarm, dass halt auch einfach die Übersicht nicht komplett flöten geht.
Da sprichst du einen interessanten Punkt an, weil ich muss sagen, das hat für mich einen Punkt Abzug gegeben von der Grafik, weil ich von Vanillaware nicht genau das gewohnt bin, von einem Odin Sphere, dass das sehr, sehr, sehr detailreich ist. Und das hat mir dann schon gefehlt hier. Also ja, es sieht nach wie vor, es ist hübsch gezeichnet und alles, die Charaktere auch, aber man merkt halt so in den Hintergründen, so wie man es sonst kennt, ist halt weniger. Aber es macht natürlich in der Hinsicht auch wieder Sinn, weil man halt wirklich echt viele Charaktere hat, dass das nicht einfach überladen ist. Und vielleicht ist es dann auch irgendwie ein Einbruch der Framerate, wenn dann zu viel passiert. Von so her, aber trotzdem, es war halt so ein bisschen gedämpft. Wenn man so auf der Oberwelt da rumläuft, auf der Karte, sieht ja nett aus. Aber so dieses gewisse etwas, so Vanillaware ist halt dafür eigentlich, dass sie auch mal so ein bisschen übertreiben oder so mit den Details, aber das war ein bisschen zurückhaltender, müssen wir mal so sagen.
Ja, genau, es war ein bisschen reduzierter in der Hinsicht, aber es passte sehr gut optisch alles zusammen. Ich mochte auch den Look in der Oberwelt. Es hatte auch so diese isometrische Ansicht, 2D HD wirkt es fast schon so an der einen oder anderen Stelle. Natürlich bei weitem nicht so detailliert wie irgendwas von Octopath Traveler. Da merkst du dann halt auch einmal das Budget. Aber es war
auch so Lichteffekte und sowas, ne? Also da hätte man noch ein bisschen, wenn nur ein bisschen was.
Aber vielleicht merkt man da auch so ein bisschen die 10 Jahre Entwicklungszeit an.
Ja, das mit ist Sicherheit.
Halt
vor
2015, 16 hätte das halt einfach grafisch, hätten alle gesagt, oh mein Gott, das sieht so fantastisch aus. Und jetzt gerade auch, weil so Octopath Traveler diesen Look halt auch perfektioniert hat, im direkten Vergleich fällt es dann halt natürlich ab. Aber nichtsdestotrotz, ist es halt grafisch, dann animationstechnisch ist es besser als teilweise ein paar ältere Titel von Vanillaware. Die Figuren bewegen sich natürlich immer noch so ein bisschen, als würden sie an Fäden gezogen werden, die verschiedenen Gliedmaßen. Akustisch, wie gesagt, sehr solide, der Soundtrack solide.
Ja.
Was würdest du insgesamt dem Spiel für Grafik und Akustik geben?
Ich gebe 4 von 5 Einhörnern.
4 von 5 Einhörnern. Da geben wir auf jeden Fall, da gehen wir d'accord. Ich wollte gerade gucken, auch 4 von 5, weil für 100% 5 von 5 Einhörnern bräuchte es halt irgendwie mehr von einem gewissen Etwas. Ich finde halt Certain Sentinels ist halt auch einfach deutlich schöner. Und meiner Meinung nach
hat aber einen schwierigeren Namen, muss man sagen, ne?
Ja, yeah, Certain Sentinels Aegis
Rim. Certain Sentinels.
Aegis Rim, Alter. Ja, aber es ist halt einfach nur optisch schöner, spielt auch mehr mit 3D-Effekten und so weiter, was du ja in dem Spiel, glaube ich, gar nicht hast. Da hast du gar keine 3D-Figur irgendwo. Naja, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo man sagen kann, es ist kein hässliches Spiel.
Genau. Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, bevor wir zur Endwertung kommen. Der Umfang vom Spiel. Ja, jetzt hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, Ich habe jetzt 65 Stunden in etwa da rein investiert, um es auf 100%, ich muss es nochmal erwähnen, 100% durchzuspielen.
Nicht schlecht.
Alle Erfolge. Hier muss ich mal sagen, übrigens, das sind jetzt keine Erfolge, die übelst schwer sind. Ihr könnt keine verpassen. Ihr müsst halt nur nochmal gewiss ein bisschen Zeit rein investieren. Aber dadurch, dass das Spiel sich ja so schön flüssig spielt, ist das jetzt auch nicht so umfangreich, sage ich mal so. Von so her ist es auf jeden Fall auch machbar, die 100% da zu holen, ohne was weiß ich, was da auf Biegen und Brechen noch was rausholen zu müssen. Man kann halt nach dem Spiel auch noch mal, also es gibt kein New Game Plus an der Stelle, aber nachdem man das Spiel gespielt hat, ohne jetzt zu spoilern, kommt man aber noch mal auf die Karte und kann dann noch mal alle Restsachen ablaufen und quasi wie zum Zustand, bevor man dann den finalen Quest gemacht hat. Na, also von so her, auch da kann man dann ruhig auch noch mal, wenn man es durchgespielt hat, dann noch mal alle anderen Sachen in Angriff nehmen. So Sammelgeschichten.
Sowas mag ich immer.
Das finde ich auch schön. Das ist sehr userfreundlich, sage ich mal so, dass man dann halt zum einen ja auch nach dem Spiel noch weiterspielen kann, ne? Und dass man jetzt nicht immer da was verpasst. Das nervt mich stellenweise dann auch immer. Hast du mal im Kapitel 3 nicht aufgepasst, zack, bumm, muss das ganze Spiel nochmal von vorne spielen. Das hast du hier nicht. Ansonsten vom Umfang, ja, ich hatte erwähnt, du hast da diese 5 Länder, die du befreien musst, mit diesen zig Stationen, da ist schon mal Potenzial. Du hast ein Kolosseum in Drakenheim ist dann ein Kolosseum. Da kannst du theoretisch auch online spielen. Also das ist eine Quest, da musst du eh so Ranglistenspiel alleine machen, um dann einen freischaltbaren Charakter freizuspielen. Eine große, muskulöse Frau. Ja, da steht ja auch der eine oder andere drauf. du kannst halt auch in diesem Kolosseum online spielen. Das habe ich jetzt nicht getestet.
Das habe ich
finde ich jetzt auch so semi ansprechend.
Gibt wahrscheinlich nur 3 Leute, die jetzt online spielen.
Ja, also online habe ich jetzt nicht den Online-Modus getestet. Es gibt ihn, aber ob das jetzt was bringt. Dann hast du im Menübaum auch eine Heraldik, wie man sie nennt. Aber hat man da die Muße, 480 Einträge sich durchzulesen? Nein, aber da wird jeder Charakter nochmal und jede Stadt und jeder Ort und alles wird feinstens dokumentiert und aufgelistet. Und
Muss sagen, auf sowas stehe ich ja. Also auch ich finde es einfach nur geil, wenn du halt so ein bisschen Lore und sowas durchlesen kannst.
Ja, und, also wenn du das möchtest, ja, kannst du dir das geben. Wenn du das möchtest,
genau. Aber es erhöht natürlich einfach nicht nur den Umfang des Spiels als solchen, sondern halt auch einfach die Möglichkeit, sich in diese Welt hinein
genau
zu begeben. Und wie so vieles in dem Spiel, optional. Und ich finde, das ist halt die perfekte Mischung. Es wird dir nicht aufgezwungen, du musst jetzt nicht alles durchlesen oder sowas, auch nicht um irgendwie der Story zu folgen, sondern einfach nur, wenn du es möchtest.
Genau.
Und du kannst das Spiel halt in, wie ich schon gesagt habe, in 20 bis 25 Stunden kannst du es easy durchspielen. Wenn Richtig. Du halt wirklich einfach nur sagst, ich folge nur der Hauptstory, ich möchte nur irgendwie durchkommen, die nötigsten Charaktere irgendwie einsammeln, nichts Optionales oder wenig Optionales machen, das wird auch nicht zum Grindfest. Ich glaube, man kann das trotzdem ganz gut durchspielen, auch wenn du nur dem Hauptpfad folgst. Und von dem her.
Ja, also es gibt Möglichkeiten, da zu leveln auch. Ne? Du hast dann auch mal so kleine Nebenquests-Prüfungen, die du immer wieder von vorne spielen kannst, wo du aufleveln kannst. Du kriegst auch immer Items. Es gibt auch ein Item, womit du Erfahrungspunkte kriegst, irgendwie so Lehrbücher oder sowas. Da kannst du die Charaktere nochmal mit aufleveln. Also das wird dir auch schon leicht gemacht. Also bis Level 40 der Endboss ist Level 40. Bis dahin sollte man aufgelevelt haben. Und darüber hinaus kann man noch bis Level 50 dann weitermachen. Was man auch letztendlich für einen Erfolg braucht, da muss man Level 50 sein. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch gut machbar. Da muss man jetzt nicht stundenlang sich da ein ableveln. was es noch gibt, ist ein Item-Menü. Was ich schon erwähnt habe, du kriegst auch zig Ausrüstungsgegenstände. Hat aber auch Spaß gemacht. Du schaltest natürlich so ein bisschen Looten und Leveln hat man hier auch, ne? Also du kriegst dann Ausrüstung, die kannst du auch aufwerten beim Schmied. Ist jetzt aber gar nicht so notwendig, ehrlich gesagt. Kriegst epische Ausrüstung, wenn du Nebenquests machst, kannst du da in der Welt Schatzsuche gibt's da. Du kannst, ja, verschiedene, da gibt es so ein Siegelquest, da musst du auch irgendwelche Türme, irgendwelche Windtore finden und also geheime Quests, wo du dann auch wieder irgendeinen seltsamen Schatz, seltsamen Schatz, einen seltenen Schatz findest. Es gibt natürlich auch so Quests, die sind so, das ist halt, du musst halt diese ganzen Städte auch befreien. Dann brauchen die natürlich wieder Items, damit die das errichten können wieder. Zum Beispiel, um einen Hafen mit dem Schiff irgendwo hinzukommen, musst du die Stadt dann auch erstmal wieder aufbauen. Dann brauchen die verschiedene Items. Für die Items findest du auf der Welt. Das ist so ein bisschen ablaufen, abladen da. Dann gibt's dann auch so eine Quest, wo du Hühner einfangen musst. Und dann läufst du da auf der Map und musst dann so doofe Hühner einfangen. Ja, sind dann halt so nett gemeint. Aber
ja, die sind halt gameplay-technisch machen die halt gar nichts, außer dass du halt irgendwo hingehst. Und dann
du läufst einfach wirklich, bei allen Quests läufst du halt einfach auf der Map rum und musst A drücken und irgendwo was finden.
Du musst halt nichts machen. Also da darf man jetzt nicht erwarten, dass sich das Gameplay oder in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise anpasst oder ändert. Genau. Also das ist, jede Quest spielt sich gleich.
Ja, das ist halt, aber es ein bisschen ist Abwechslung, ein bisschen Abwechslung. Du kannst auch da graben, Ausgrabungen machen und Mineralien und Schätze zu.
Aber auch da machst du nichts.
Da machst du auch nur A, im richtigen Moment A drücken.
Genau.
Genau.
Aber grundsätzlich, was sagst du aber dennoch zum Umfang? Auch wenn sehr vieles optional ist.
Ich war noch gar nicht fertig mit.
Oh mein Gott, es tut mir leid.
So, also das zum einen, was du noch machen kannst, ist ja, du hast ja erwähnt, Persona-Ansatz gibt es da auch, zum Thema Beziehungen aufbauen. Aber ich finde, auch da hätte man ein bisschen mehr draus machen können, weil das Einzige, du kannst mit deinen Charakteren Freundschaftslevel aufbauen, Herzchenliste gibt's. Aber es ist jetzt nicht, dass du so Romance-Options hättest oder irgendwelche. Also du hast dann wirklich, wenn du mit den Charakteren zusammenkämpfst, steigert das Freundschaftslevel. Du kannst aber auch essen gehen in der Taverne mit denen. Das Essen hat Vanillaware natürlich wieder super lecker, deliziös umgesetzt. Mhm. Das sieht immer sehr schön aus. Dann kannst du mit deinen Charakteren essen und dann steigert sich auch das Freundschaftslevel. Aber am Ende macht das gar keinen, also das macht nichts. Also die kämpfen dann nicht besser oder also du hast halt dann verschiedene Dialoge, die du freischaltest auf der Map, dann ist da so ein Herzchensymbol, dann gehst du da hin, dann schaltet sich eine Dialogszene bei, von cringe bis ganz sweet ist da irgendwie alles dabei an Dialogen, aber macht jetzt irgendwie nicht so wirklich einen Unterschied, außer für, ohne jetzt zu spoilern, aber für einen finalen Quest musst du halt eine Waifu dir sammeln und dann kannst du da irgendeinen Ring machen und dann hast du irgendwelche besondere Zauberkräfte für einen Endboss, ist das wichtig. Aber ansonsten,
ich glaube, das ist auch für Freunde einfach, die halt die noch gerne oder noch lieber noch mehr Zeit mit diesen Charakteren verbringen wollen und irgendwie noch mehr einfach, die einfach darauf stehen, dass irgendwie eine Bindung zwischen den Charakteren entsteht.
Aber es ist nett gemeint,
optional.
Optional auf jeden Fall.
Und viel ist halt einfach alles immer sehr, sehr simpel.
Ja, definitiv. Charaktere habe ich jetzt gar nicht genau. Also du kannst 63 Söldner irgendwie anheuern, die dann für dich mitkämpfen. Kannst natürlich nicht alle im Kampf nehmen. Du hast insgesamt 10 Schachbretter, wo du jeweils 5 Charaktere platzieren kannst. Also das Maximum. 5 Charaktere, 10 Schachbretter quasi Einheiten. A5. Ja. Also du hast über 63 Charaktere auf jeden Fall, auch im Laufe der Geschichte, die du dann kennenlernst, freischaltest. Über 50 Klassen, muss man jetzt mal sagen. Also wirklich über 50, von Ritter über Wehrbären, über Paladin, Priester, Hexe, Lindwurm, Meister, Brecher, Krieger, Soldat, elfische Bogenschützen, Wehreulen. Also du hast wirklich.
Ist schon geil in der Hinsicht,
ja. Ja, also das hat mir echt super gefallen. Also was diese Klassen du hast wirklich jede Klasse, die man, weißt du, was gefehlt hat? Wie heißen die singen? Die nicht Heroen? Nee, du weißt, was ich meine?
Die Sirenen?
Nicht die Sirenen. Die von Asterix und Obelix, der auch immer am Baum fest.
Ach so.
Baden, so.
Baden, ne? Die Trubadex,
Ja, genau. Es gibt ja auch so eine Klasse Baden, die so Kampfmusik machen, dass die Einheiten machen. Sowas, das hat tatsächlich gefehlt. Den gab's ja gar nicht.
Wie bei Bard's Tale.
Also über 50 Klassen, aber kein Bade und kein Singer. Ich meine, es gibt ja, was weiß ich, wie viele Klassen es für sowas gibt, aber
vielleicht ist ja Vanillaware wie Knorkator und sie hassen Musik.
Ja, genau. Also das ist schon sehr umfangreich und du kannst nochmal in den Klassen nochmal befördern, nennt sich das. Und diese Beförderung, zum Beispiel dieser, da gibt's ja diese Harpien, ist das so ein, also die, nee, nicht Harpien, also die reiten ja auf solchen Flügelwesen. Wie heißen sie denn? Greifenkommandanten oder irgendwie Greifen?
Auf jeden Fall was mit Greifen.
Irgendwas mit Greif kannst du dann befördern zu einem Greifenkommandanten, den und dann den Paladin oder den die Vorstufe vom Priester. Ja, es gibt also wie gesagt zum Priester
auch
den Magier zum Hexer, die Waldhexe zur Magierin, keine Ahnung, also kannst auf jeden Fall da noch mal die Klassen auch aufleveln, dann haben die noch mal ein bisschen mehr Attribute und Zauberkräfte, die du dann freischaltest oder generelle Kräfte. Also da ist auch schon mal jede Menge Umfang. Und wie gesagt, auch die Ausrüstung. Es gibt so viele Ringe und Ketten und Waffen und Bogen und Spieße und Axt und Hammer und es, für jede Klasse.
Genau, es gibt auf jeden Fall rollenspieltypisch gibt es halt all das.
Genau.
Aber ich glaube, wir haben gut vermittelt, dass der Umfang relativ, also groß ist, wenn du dich halt darauf einlässt und halt auch für die verschiedenen Spielelemente ist halt genug Content von allem geboten. Man darf halt, man muss halt nur damit rechnen, dass halt vom Gameplay her alles immer relativ simpel ist.
Genau.
Ja, also ich würde dem Ganzen beim Umfang, würde ich dem Ganzen 5 von 5 geben, einfach weil es halt für jeden genau das richtige Paket geschnürt hat. Wer will, macht alles, nimmt das ganze umfangreiche Paket und dann ist es ein tolles Spiel mit vielen Möglichkeiten und vielen Reinfuchsen. Möchte ich weniger, habe ich aber kein schlechteres Spielerlebnis. Möchte ich das alles nicht wahrnehmen, sondern bekomme eine abgespeckte Variante, die sich aber trotzdem komplett rund anfühlt. Darum würde ich auf 5 von 5 gehen.
Hast du sehr schön erläutert. Ich gehe trotzdem bei 4 auf 5 Einhörnern mit. Weil du, das ist auch angesprochen, es ist halt trotzdem alles sehr simpel gehalten. Es hat nicht so viel Tiefgang. Also ja, es gibt zig Klassen.
Aber hat das was mit Umfang zu tun?
Du kannst auch nur einmal befördern, nicht mehrmals befördern. Du hast halt auch so gewisse Dinge, die sind einfach komplett, ja, wie du schon sagtest, optional. Aber auch so ein Schmied, den gibt's nur einmal und da könntest du eigentlich noch, und die Waffen sind dann immer direkt alle auf Höchstlevel. Da gibt's dann auch keine Abstufung. Mhm. Und ja, wie ich schon gesagt habe, die Quests sind halt auch stellenweise recht sehr, sehr, sehr simpel und eintönig. Also das reicht mir nicht für 5 von 5. 4 von 5 gibt's Einhörner.
Na gut.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, ne? Kommen wir zum großen Finale. Sind wir beim Fazit und bei unserer Bewertung. Natürlich da Ladies first.
Tja, ich habe jetzt schon so viel geredet, aber rede ich diesmal mehr als du, Essie? Kommt das
weiß
wirklich mal
nicht
vor?
Ich
glaube, wir sind diesmal gleich auf, ne?
Es hält sich die Waage, ich würde auch sagen, es hält sich die Waage. Aber
hält sich die Waage,
ich würde
sehr
sagen,
gut.
Im meisten Falle, du redest eh immer mehr als ich.
Vielleicht, ein bisschen, macht ja
nur
auch Sinn.
Vorher und nachher rede ich immer mehr.
Ich sag jetzt nichts mehr. Nein, also zur Gesamtwertung. Ich gebe
mach
insgesamt
mal ganz schnell die Wertung.
4 von 5. Ja, insgesamt auch 4 von 5 Einhörner.
Damit
von
hat
mir.
Keiner gerechnet.
Damit hat ja wohl mal keiner gerechnet. Ich hatte es schon erwähnt. Es ist für das Genre Strategiespiel, hat es mich tatsächlich begeistern können. Es hat ist seit langem mal wieder ein Spiel, was mich ein bisschen, in Anführungszeichen, wo ich es ein bisschen gesuchtet habe gegen Ende, weil es einfach so schön flüssig lief. Und von so her ein sehr gelungenes Spiel. Grafikstil von Vanillaware gefällt mir eh. Das ja, storytechnisch sind wir schon drauf eingegangen. Ist jetzt nicht was man noch nie gesehen hätte. Aber muss es ja auch gar nicht. Ein schönes Spiel, was mich gut unterhalten hat. Und ja, von so her auf jeden Fall ein Spiel, was ich besten Gewissens empfehlen kann an der Stelle.
Sehr schön, sehr schön, sehr schöne Erläuterung. Ich glaube, dass jedem wird klar, warum 4 von 5 Einhörnern. Haben wir eigentlich immer Sterne wieder gesagt vorhin?
Nein, Einhörner haben wir gesagt.
Haben wir immer Einhörner gesagt? Okay,
ein
gut.
Stern, der einen Einhorn trägt. Und
oh mein Gott. Please kill me. Meine Bewertung, ich mache es ganz, ganz schnell. Unicorn Overlord, 10 Jahre in der Entwicklung. Und ich sage am Ende, dieses Einhorn bekommt 3 weitere Brüder gestellt und dann sind es 4 Einhörner und ein Platz bleibt frei für ein Einhorn, was nicht da ist. 4 von 5. Ich bin auch bei 4 von 5, auch wenn gleich ich generös war.
Was ein bisschen generöser?
Gerne rosa wäre. In meinen
Poros,
in den verschiedenen Einteilungen, in den einzelnen Fragmenten meiner Bewertungsgrundlage und ich dir da ein bisschen mehr vergeben habe, sage ich aber schlussendlich, ja, eine 4 von 5 ist da ausreichend, ist so ein 80% Titel, würde ich mal so sagen, macht sehr vieles richtig, aber es fehlt das gewisse Quäntchen Gameplay, um es wirklich zu einem Instant-Klassiker zu machen, wo man einfach sagt, so, ja, hätte ich etwas mehr die Möglichkeit, irgendwie, wie du schon, eigentlich hast du alles schon angesprochen, könnte ich ein bisschen mehr die Kämpfe beeinflussen, könnte ich ein bisschen mehr an den Charakteren schrauben, könnte ich ein bisschen mehr, wäre die Story ein bisschen gewitzter, wären die Quests ein bisschen schöner, wäre die Musik ein bisschen eingängiger, wäre die Optik ein bisschen detaillierter. Und das ist halt so alles ist so 4 von 5, alles ist so,
ja, genau,
so solide. Kurz vor sehr, sehr gut. Und das ist halt nur gut bis sehr gut. Und da ja doch um 4 von 5 Einhörnern.
Aber da sind wir uns
Empfehlung,
richtig. Genau.
Sollte man unbedingt zocken. Vanillaware-Titel verkaufen sich halt auch meistens nicht so ultra gut. Wenn es jetzt auch nur 1 oder 2 Leute gibt, die sagen, hier, jetzt holen wir das Spiel, nachdem wir das gehört haben, wird sich Vanillaware wahrscheinlich schon freuen und in Japan werden 2, 3 Sektkorken mehr knallen als sonst.
Ja, also guckt euch das Spiel auf jeden Fall mal an und lasst es uns wissen.
Es gibt noch eine Demo, genau, es gibt noch eine Demo. Also anzocken, easy going.
Und ihr könnt das jetzt nicht sehen, es ist ja nur ein Audio-Podcast, aber wir haben ein Video und ich glaube, ich brauche echt jetzt gerade so einen Unicorn-Ring, weil Essie ist im kompletten Dunkeln schon. Er hat einfach mal das Licht aus und ich sehe nur manchmal so ein Zähne aufblitzen, manchmal Augen. Also ich brauche auch irgendwie einen Exorzisten jetzt gleich.
Ja, meine gelben Zähne.
sie strahlen mich an. Aber bevor wir jetzt auch unser erstes Review abschließen, was wir eigentlich in 40 Minuten abschließen wollten. Jetzt sind wir schon über eine Stunde. Ich hoffe, es hat euch vom Umfang gefallen.
Wir sind einfach Klappermäulchen.
Aber total. Abschließend, Grüße gehen raus an meinen Nachbarn David, der sich immer fleißig den Podcast anhört und auch das Format bester Mann. Unnützes Wissen für Gamer. Feiert er auch und er ist auf die Idee gekommen, dass wir doch einfach mal jede Podcast-Folge mit einem Fakt aus diesem Buch beenden, so einfach random. Fand ich eine super Idee, danke dir dafür, David. Ich werde jetzt einfach mal dieses Buch durchblättern und einfach nicht hingucken und dann steht das jetzt irgendwo und den Fakt lese ich jetzt vor.
Hau mal raus.
Bereit, Essie?
Aber sowas von. So. I was born ready.
Ich bin bei Buntes Allerlei 2 bei Fakt 487 angelangt.
Das ist vor meinem Lieblingsfakt.
Ach, guck mal, das passt ja. Nee, passt nicht. So, das Spiel Carmageddon, in dem man rücksichtslos alles, was einem vor das Auto läuft, überfährt, bekam unterschiedlichste zensierte Versionen. Im Vereinigten Königreich wurden alle Menschen zu Zombies. In Indien entfernte man die Kühe. Und in Deutschland wurde das Spiel gar nicht erst veröffentlicht.
Ah ja, Carmageddon. Ich erinnere mich. Ich habe es natürlich
nicht
gespielt. Naja,
Spiel gar nicht. Vielleicht, weil das in Deutschland nicht erhältlich war.
Ja, natürlich. Es geht halt.
Aber warum?
Du fährst halt nur über Passanten. Und die zermatschen auf deiner Motorhaube, splattern in der Gegend rum. Es geht um nichts anderes. Carmageddon. Ich meine, es ist sehr stumpf. Aber auf irgendeine vertrackte Art und Weise auch komplett nachvollziehbar. Jeder, der schon mal irgendwie durch eine Großstadt gefahren ist, der wünschte sich, dass es ungefähr wie in diesem Spiel wäre, ohne Konsequenzen.
Aber ich finde schon, lustig, dass in England dann Menschen zu Zombies werden und in Indien Kühe entfernt werden.
Oh,
aber,
heilige Tiere, da darfst du nicht drüber brettern.
Aber Menschen, Zombies ist ja.
Aber sagen wir es mal so: der Inder wird sagen, ja, gut, Menschen sind nicht heilig und wir haben sehr viele. Und.
Carmageddon.
Carmageddon.
Das zum Fakt zum Abschluss. So, ihr Lieben, wir sind durch.
Aber sowas von.
Und lasst uns mal wissen, ob euch die Spieleempfehlungen gefallen hat, B, der Umfang und C, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, haut raus. Wir nehmen das hier mit auf, wie ihr es mitbekommt. Ne?
Ja.
In dem Sinne.
Wir passen uns für euch an.
Vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben, und euch noch einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge.
Macht es gut, bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.